Kaum ein Tier hat so einen Bedeutungs- oder Deutungswechsel in den letzten 20, 30, 40 Jahren erfahren wie die Taube. Über Jahrzehnte und international über Jahrhunderte positiv besetzt. Ein Symbol für manche Menschen für fast alles Gute in der Welt. Und nun redet man ganz oft von Flugratten, dass die Städte dadurch leiden, die Baumasse dadurch leidet, weil die Exkremente von Tauben eben so eine ätzende Wirkung haben, dass man das nicht in den Griff bekommt, dass es vielleicht auch zu viele sind in manchen Städten, dass es das Futter auch andere unliebsame Tiere anlockt. In der Bibel sind diese Bedeutungen nicht vorhanden. Darüber denkt keiner nach, dass man eines Tages Tauben auf dem Markusplatz und sonst wo füttern wird. Die Taube, und dann werden auch von verschiedenen Tauben gesprochen, besonders beliebt sind die Turteltauben, haben zwei besondere Bedeutungen, eigentlich sogar drei. Sie sind einerseits das Symbol, das Zeichen für den Heiligen Geist. Sie sind das Zeichen für die Anwesenheit Gottes, das kommt so fast zur Deckung. Und sie sind ein Zeichen für Frieden. Das ist das, was unsere säkulare Welt da auch noch so ein bisschen rübergerettet hat. Die Taube, ja, das ist ein, kennen wir alle dieses bekannte Bild von Picasso, was ja von ganz vielen eingesetzt wird. Frieden, Heiliger Geist, Anwesenheit Gottes, wie kriegen wir das zusammen? Schauen wir uns mal ein paar Bilder dazu an. Was das für eine Geschichte ist, könnt ihr euch wahrscheinlich alle vorstellen. Hängt übrigens in der Stadt mit dem Markusplatz, wo es mit den Tauben so ein Problem ist. Genau, das ist das Bild von Mose, der die Taube fliegen lässt und sie kommt eines Tages oder sie kommt nach Tagen zurück mit einem Ölzweig. Was habe ich gesagt? Noah. Ach, was haben wir gesagt? Noah. Es war, entschuldigt. Noah. Noah lässt also aus der Arche die Taube fliegen, um zu prüfen, ob es denn irgendwo schon wieder Land gibt, ob irgendwo schon in diesen Wassermassen wieder etwas hervorlugt. Und dann kommt die Taube zurück und hat einen Ölzweig im Maul oder im Schnabel. Und seitdem ist das ein Zeichen im Alten und Neuen Testament, auch ganz interessant an vielen Stellen in Israel zu finden. Genau, da sieht man es nochmal ein bisschen in einer anderen Darstellung, dass sie zurückkommt. Und das ist ein Zeichen für Hoffnung, für einen Neubeginn, für Gnade, für gute Absichten und für den Shalom, für den Frieden Gottes, den er mit uns hat. Darum konntet ihr auch auf dem letzten Bild das eingeritzt in eine Katakombe sehen. Die jungen Christen haben das übernommen und haben gedacht, sie können nicht ganz offen zeigen, woran sie glauben, aber dieses Geheimzeichen, das hat ja nicht unbedingt jeder verstanden, von der Taube mit dem Zweig im Schnabel, das war für sie ein Zeichen. Es mag trotz Verfolgung, trotz Bedrängung ihres Glaubens eine Hoffnung, einen Ausweg, einen neuen Beginn geben. Dann, bitte das nächste Bild, waren die Tauben, zwei Turteltauben werden erwähnt ausdrücklich, als Jesus die Darstellung im Tempel gefeiert hat. Das erste Kind wurde in Israel, wenn man irgendwie das konnte, im Tempel sozusagen gesegnet und vor Gott gebracht. Und da wurde von den Leuten ein Opfer gebracht. Und das Opfer der kleinen Leute, der ärmeren Leute, waren Tauben, waren Turteltauben. Und hier ist dann, den Künstler haben sich das immer so gedacht, wenn die zugegen sind, dann war also klar, das ist das Zeichen in der Bildsprache. Von Anfang an war der Geist Gottes, war Gott selbst gegenwärtig im Leben Jesu Christi. Dann gibt es die Taufe von Jesus. Die Taufe von Jesus, das nächste Bild, wo plötzlich eine Taube herabstürzt. Man sieht das leider an diesem Bild ganz oben, nur relativ klein. Ich habe kein anderes gefunden, was das besser zeigt. Jesus wird getauft. Er ist sicher nicht so getauft worden wie auf diesem Bild. Da sieht man auch, wie stark Zeitumstände die Vorstellung prägen. Jesus ist nicht nur mit einem Gefäß, sondern er ist ja im Jordan, er ist durch Untertauchen getauft worden. Aber das Besondere war, dass die Freunde und Jünger und Anhänger von Jesus, die dabei waren oder die so anfingen, über ihn nachzudenken, ob das wohl jemand Besonderes sein könnten, in dieser Vermutung dadurch bestärkt wurden, dass von senkrecht von oben eine Taube herabstürzte. Eine übergroße, deutliche Stellungnahme Gottes für seinen Sohn, auf den unmissverständlich spätestens zu diesem Zeitpunkt der Geist herabkommt. Dann ist zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber indirekt, und die Kunst hat das immer so ausgedrückt, zu Pfingsten der Geist da und in der Taube ausgedrückt auf dem nächsten Bild, kann man das sehen. Ach, da ist nochmal diese herabstürzende Taube, interessant übrigens, wenn ihr das Maul, oder nicht das Maul, den Schnabel dieser Taube seht, da ist ja eine Vignette und da ist also ein Kreuz angedeutet, aber ein Teil des Kreuzes ist verdeckt. Es ist also diese Taube, die bei der Taufe gezeigt wird. Das Leid, das Kreuz ist schon gegenwärtig, es ist schon da, es wird passieren, aber es ist noch verdeckt von der Taube, von dem Zuspruch Gottes und von dem Bekenntnis Gottes zu diesem Jesus Christus. Gut, und jetzt das nächste Bild. Da ist eben eine Pfingstdarstellung relativ früh und ihr seht, dieser kleine weiße Kreis unter der Sonne ist eben der Heilige Geist. Die Sonne steht wahrscheinlich für Gott selber und dann sieht man die Flammen über den Köpfen da, diese kleinen roten Punkte, und in der Mitte ist der Geist Gottes als Taube gegenwärtig. Das nächste Bild verbindet uns mit dem Thema vom letzten Sonntag. Das Feuer des Geistes ist aber eben nicht ein Feuer, das verbrennend ist oder das zerstörerisch ist, sondern es ist dieses Feuer, was sozusagen den Frieden und den Neuanfang und den Zuspruch Gottes bringt. Darum diese sehr elegante und erstaunliche Verbindung von Taube und Feuer zu Pfingsten. Durch den Frieden, durch den Shalom Gottes können wir uns Gott hingeben, können wir unsere Begeisterung, unsere Leidenschaft, unsere Freude leben. Ich glaube, das waren die alle, oder? Ah ja. Und das ist interessanterweise etwas, was auch international funktioniert. Dies ist eine Taube an einer arabischen Kirche, wo man auch mit verdeckten Zeichen arbeiten muss. Man sieht einmal den Ölzweig und dann sieht man dieses Taubengesicht. Da ist dann eben ein arabischer Schriftzug dabei, der damit verbunden ist. Und hier auch gezeigt wird, dieser Geist Gottes, die Kraft Gottes ermöglicht Versöhnung, Frieden. Das ist ein Zeichen, was man auch offensichtlich in arabischen Straßen noch benutzen kann. Und zum Schluss ist die Taube auch diejenige in der kirchlichen, altkirchlichen Vorstellung, die die Seele zu Gott bringt. Also die uns, wenn nach unserem Sterben, unserem zeitlichen Sterben sozusagen, unsere Seele zu Gott bringt, weil die Taube als ein so reiner Vogel angesehen wird. Weil die Taube ein Zeichen für Reinheit ist. Ja, vielen Dank. Also, die Taube sagt, Gott ist da, er kommt herab, er kommt sozusagen mitten in unser Leben, in unsere Welt, er bringt uns hinauf aus dieser Welt. Es gibt zum Beispiel auch das Zitat von dem Psalm, ich hätte Flügel wie Tauben, dass ich dieser Situation, in der ich mich stecke, meine tödliche Bedrohung entfliehen könnte. Er ist mitten unter uns, wie die Tauben, die früher überall herumflatterten. Und sein Wort oder sein und das, die, diese die Taube ist das, was den Frieden, den Shalom, den Ausgleich, die Versöhnung, die Vergebung und Gnade Gottes bringt. Wenn ihr jetzt noch einmal euch an diese Verse aus dem Galater erinnert, da war ja von dem Heiligen Geist die Rede und ich habe mich dafür entschieden, nur zwei Verse davon zu wählen. Mal gucken, anderer Druck. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Also hier ist, wenn mich nochmal das Bild von der Taube zurückhole in euren Kopf, es nützt uns nichts, wenn der Geist sozusagen um uns herum schwebt und gegenwärtig ist, aber wenn das nicht in unserem Leben stattfindet, wenn es nicht sich in unserem Leben niederschlägt. Wie hat sich denn der Geist in unserem Leben, die wir hier zusammengekommen sind, die ihr Christus mit dem Herzen sucht, wie hat er sich denn in eurem Leben niedergeschlagen? Der Geist ist derjenige, der aus selbstzufriedenen, schlafenden, Nichtglaubenden Aufgeweckte macht. Der uns rausrüttelt aus dieser Selbstbegrenzung nach dem Motto, mein Glaube, meine Auffassungen sind irgendwie schlapp und müde, da kann man halt nichts machen. Nein, der Geist spiegelt uns doch, das kann man. Deine Gottesabgewandtheit kann beendet werden, das zeigt uns als erstes. Diesen Gedanken pflanzt der Geist uns ein. Und dann stellt er uns Jesus vor Augen. Wenn ihr Menschen hört, die neu mit Gott angefangen haben, die erzählen meistens, dass ihnen Jesus irgendwie erschienen ist oder dass sie ein Buch von ihm gelesen haben oder einen Film über ihn gesehen haben und dass plötzlich mitten in ihrem gesamtlichen Nachdenken und Überlegen diese Person mit all ihren Bedeutungen eine Rolle spielt. Sie wussten oft noch gar nicht, was das für eine Bedeutung sein würde. Sie konnten sich noch gar nicht richtig erklären, wieso das alles umkrempelt für sie. Aber sie merkten, an diesem Jesus konnten sie weder vorbei diskutieren, noch vorbei denken und auch nicht vorbei beten. Das nächste, was der Geist tut, ist ein sehr unbeliebter Job. Er weckt unser Gewissen. Er gibt uns ein Gespür dafür, dass wir sagen, bestimmte Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten, in meinem doch eigentlich perfekten Eigenstyling. Der Geist ist einer, der mutig uns Sünder beunruhigt, der uns zeigt, hallo Freund, da muss was anders werden, da ist was mit dir nicht in Ordnung und das ist ein grundsätzliches Problem. Das ist nie nur ein Lackschaden, da geht was ganz schlecht, das hat die falsche Richtung und du wirst das selber nicht beheben können. Das nächste, was der Geist tut, ist in diesem Moment, in dieser Verzweiflung, in der man da steckt, uns deutlich zu machen, aber es gibt Hoffnung. Es gibt, wie die Taube, die herabkommt, es gibt die Hoffnung, dass Gottes Gnade stärker ist. Die Taube stärkt unsere Hoffnung auf Gottes Gnade. Der Geist stärkt unsere Hoffnung auf Gottes Gnade. Dann, der Geist ist der, der uns einschlagen lässt in den entscheidenden Handel sozusagen oder den entscheidenden Bund unseres Lebens. Das ist der Geist, dem das gelingt, alle unsere Zweifel zu zerstreuen, alle unsere Not, unsere Angst, unsere Hemmungen zu nehmen und zu sagen, doch, ich mache das. Ich glaube Jesus Christus, seine Gnade, seine bedingungslose Vergebung, seine absolute Güte und Treue zu mir. Und wenn das alles diese Arbeit des Geistes gewesen ist und wenn er das getan hat und in uns in Gang setzen konnte, dann werden wir lebendig. Dann brennt dieses Feuer des Geistes in uns. Dann sind wir sozusagen wirklich, wirklich da. Wirklich lebendig, wirklich selig, wie die Bibel es beschreibt. Wir sind ein neuer Mensch. Das ist das Werk des Geistes. Und dieser neue Mensch bringt auch Neues hervor. Das ist ja nicht eine Porzellanstatue, die da entsteht und die steht da nun in der Ecke und hat weiter keinen Nutzen, sondern das zählt der Paulus hier auf. Die Wirkungen des Geistes sind Freundlichkeit, Güte, Geduld, Selbstbeherrschung, Großzügigkeit, Treue. Also nicht nur die Abwehr des Alten, ich will kein Sünder mehr sein, das ist auch wichtig, sondern den Mut und die Kraft und die Entschlossenheit zu sagen, ich gehe einen Schritt in der Nachfolge, ich werde aktiv, etwas in mir hat sich so verändert, dass ich jetzt das tun kann, was Jesus doch will, was sein Vorbild ist. Und das sind diese Wirkungen des Geistes, das sind Dinge, die wir aus diesem Geist heraus tun und auch nur aus diesem Geist heraus tun können. Entschlossene Liebe, eine Liebe, die nicht darauf aus ist, selbst bestätigt zu werden, die nicht darauf aus ist, gelobt zu werden, die nicht darauf aus ist, sozusagen ein gutes Feeling zu verbreiten. Das kann alles passieren, aber es ist nicht der Zweck der Veranstaltung, sondern eine geistgewirkte Liebe kann etwas für andere tun, ohne noch nicht mal, dass die anderen das merken. Ein entschlossenes Handeln für die Nächsten, für die anderen, für diese Welt. Ein trotz allem, ein Nicht-Aufgeben, ein Nicht-Hinschmeißen, auch wenn die Bedingungen so negativ und so schwierig und so sperrig zu sein scheinen. Ein sich nicht hinreißen lassen, die haben mir das getan, dann tue ich denen das auch. Die Selbstbeherrschung ist vielleicht einer der wichtigsten Begriffe hier bei dieser Aufzählung. Dass man nicht meint, ich mache so, wie ich es früher immer gemacht habe. Sind die nett zu mir, bin ich auch nett zu denen. Sind die nicht nett zu mir, können sie mich kennenlernen. Sondern diesen Automatismus zu durchbrechen und zu sagen, und ich mache es jetzt anders im Namen Jesu Christi, das ist Liebe. Das ist Selbstbeherrschung. Noch ein wichtiger Begriff ist Treue hier. Das ist ja so ein Wort, was auch eine relative Beschädigung erfahren hat. Treue, das ist so, wer ist denn heute noch treu? Ja, treu doof heißt es immer. Ja, wenn man der treue Fan, ja, das ist so einer, der immer noch zum Verein geht, obwohl alle anderen sagen, komm, die steigen nie mehr auf. Aber Treue ist eine Frucht des Heiligen Geistes, dann kann sie nicht schlecht sein. Treue heißt vielleicht nicht, dass man alle Zicken eines verrückten Vereins mitmachen muss. Aber Treue heißt, solidarisch zu sein. Nicht immer dahin zu gehen, da mitzumachen, wo es sowieso schon gut läuft. Sondern treu bei dem zu bleiben, zu sagen, wer hat mir gedient, wer hat mir was Wichtiges beigebracht, wer hat mir geholfen, wo habe ich erkannt, wer Jesus ist, was Gott bedeutet. Wo bin ich nötig, obwohl es schwer ist. Das ist Treue. Verantwortung übernehmen. Auch wenn ich mich manchmal überfordert fühle. Wenn ich ein bisschen atemlos werde, wenn ich an die Aufgaben alles denke. Das sind Früchte des Geistes. Und das sind alles diese Beschreibungen, sind Dinge, die man braucht, um Frieden zu gestalten. Ein Frieden, der wirklich ein Shalom ist, nicht nur ein Waffenstillstand, weil man gerade gar nicht mehr die Kraft hat, aufeinander einzudreschen, sondern einen Frieden zu gestalten, der mit Vertrauen einhergeht, der mit Verlässlichkeit einhergeht, dem ich den anderen glauben kann, der wird mir nichts tun. Und wo ich in Vorlage trete, damit Frieden kommen kann. Wir tragen einen Frieden mit Gott in uns durch Jesus Christus. Das ist dieser Shalom. Und dieser Frieden macht es uns möglich, anderen Frieden zu gestalten mit anderen. Das setzt uns in Kraft dazu. Und darum jedes Mal, wenn ihr eine Taube seht oder Gurren hört, manchmal sind sie auch hier oder da gegenüber sitzen sie gerne. Klar, ist auch nicht mein Lieblingsvogel, gebe ich zu. Aber ich will mich erinnern daran, dass Jesus gesagt hat, seid ohne Falsch wie die Tauben. Seid verlässliche Partner in Friedensverhandlungen eures Alltags. Und lasst euch nicht ein auf das, was bisher war, sondern strebt nach dem, was der Geist in euch, diese Anwesenheit Gottes in euch auslösen und begeistern kann und was sie schaffen kann. Wenn das stimmt, dass dieser Geist uns das Leben geschaffen hat, in diesem hochkomplexen Weg, den ich gerade beschrieben habe, obwohl das manchmal in einer einzigen Stunde unseres Lebens zusammenfällt. Wenn der Geist das alles für uns getan hat und wenn wir das Leben aus ihm haben, dann wollen wir auch so leben, dass man erkennen kann, aus welchem Geist wir kommen und in welchem Geist wir handeln und wer an unserer Seite ist und wer in uns gegenwärtig ist. Und dann breitet sich der Frieden aus. Amen.